Wir haben in diesen Tagen drei große Themenstränge, die wir miteinander bearbeiten. Einmal ist das der Dani, der macht den Kolosserbrief, beziehungsweise, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das erste Kapitel und wenn ich es richtig einschätze, die ersten Verse. Das ist die erste große Linie. Die zweite ist dann der Rainer, der für uns alle so leicht fasslich sein Thema formuliert hat mit einem Wort Jona. Und dann werde ich mit uns in diesen Tagen die Reihe machen, was Gott für uns ist und für uns sein will. Da haben wir im ersten Teil dieses Themas gesehen, dass Gott als allererstes für uns ist der Schöpfer des Universums. Und dass uns die Schöpfung, das Werk seiner Hände, das Produkt seiner Gottheit, seiner Fantasie, seiner Kreativität etwas von dem zeigt, etwas von dem sichtbar macht, was in Gott ist. Dass Gott eben nicht klein und eng und grau und langweilig ist, wie es Satan uns immer wieder einreden möchte, sondern dass wir an der Schöpfung sehen können, wie buntfarbig, wie vielfältig, wie kreativ, wie groß, wie herrlich Gott ist. Und dann haben wir gesehen, dass aber die Schöpfung nur einen ganz begrenzten Offenbarungsauftrag an uns hat. Die Schöpfung kann uns nur etwas zeigen von seiner Gottheit, seiner Kreativität, seiner Macht. Aber die Schöpfung kann uns nichts zeigen von seinem Wesen, seinem Herzen, seiner Liebe, seinen Plänen. Dazu brauchen wir die Selbstoffenbarung, die Gott uns in seinem Wort, in der Bibel geschenkt hat. Und darum ist es so wichtig, dass wir einen ganz vertrauten, intensiven Umgang mit diesem Liebesbrief Gottes an uns, mit der Bibel haben. Gott ist der Schöpfer des Universums. Und als zweites haben wir gesehen, ganz wichtig, Gott ist eben auch unser ganz persönlicher Schöpfer. Und da haben wir es in vier Punkten festgehalten, was das für uns bedeutet, dass das über dem Leben von jedem Einzelnen von uns steht. Von Gott gewollt, von Gott gemacht, von Gott geliebt, von Gott geplant. Dass wir das festhalten dürfen, Gott ist unser ganz persönlicher Schöpfer. Jeder von uns ist ein verkörperter Liebesgedanke Gottes. Und wenn Gott unser Schöpfer ist, dann bedeutet das auch auf der anderen Seite, dass Gott auch unser Richter ist. Denn der uns das Leben geschenkt hat, vor dem müssen wir es auch verantworten. Und so wird uns Gott, der Schöpfer, einmal auch als Richter gegenübertreten und uns nach unserem Leben fragen. Danach fragen, was wir mit diesem Leben und was wir aus diesem Leben, was Gott uns geschenkt hat, gemacht haben. Ob wir das nur für uns, für unseren Egoismus, für unsere kleinen persönlichen Ziele eingesetzt und gebraucht haben oder ob wir dieses Leben eingesetzt haben für ihn, in seinem Willen, zu seiner Ehre. Gott als Schöpfer und Gott als Richter, das sind die beiden Beziehungsebenen, in denen jeder Mensch zu Gott steht, egal ob er das will oder nicht. Diese beiden Beziehungsebenen bestehen völlig unabhängig vom Willen des Menschen. Und die Freiheit des Menschen besteht nun darin, wie er Gott auf diesen beiden Ebenen begegnet. In Ignoranz und Rebellion oder in Dankbarkeit und verantwortlichem Leben. Bei den meisten Menschen beschränkt sich die Beziehung zu Gott auf diese beiden Ebenen. Und auch in den meisten Religionen beschränkt sich die Beziehung zu Gott auf diese beiden Ebenen. Zu Gott als Schöpfer und zu Gott als Richter. Doch Gott will viel mehr für uns sein als nur unser Schöpfer und Richter. Und deshalb haben wir in seiner Selbstoffenbarung in der Bibel eine Offenbarung von Gott, die weit über ihn als Schöpfer und als Richter hinausgeht. Wir lesen in Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hier kommen wir zu der Selbstoffenbarung Gottes, die jede menschliche Vorstellungskraft und die auch jeden religiösen Rahmen sprengt. Gott offenbart sich uns in seinem Sohn Jesus Christus. Gott wird Mensch. Gott kommt zu uns mitten hinein in unsere menschliche Existenz. Das hat sich keine Religion dieser Erde je erdenken können. Das ist sowas Besonderes, sowas Unglaubliches, dass Gott selbst Mensch wird, hineinkommt und für seine Schöpfung, für seine Geschöpfe lebt, leidet, stirbt. Das ist einfach weit über allem, was religiöse Fantasie der Menschen sich je ausdenken konnte. Gott hat schon immer vielfältig und auf vielerlei Weise geredet, vor allem durch die Propheten. Aber jetzt spricht Gott auf eine letzte, nicht mehr zu überbietende Weise in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Jesus Christus ist sozusagen das letzte Wort Gottes an uns Menschen. Kennt ihr das, wenn man sagt, das ist jetzt mein letztes Wort? Dann heißt es, danach kommt nichts mehr. Das ist mein letztes Wort. Wohl den Eltern, die diese Konsequenz dann auch durchhalten. Das letzte Wort. Und Jesus ist das letzte Wort Gottes an uns Menschen. In Jesus offenbart Gott uns sein Wesen und seinen Willen. Nach Jesus kommt kein weiteres Wort mehr. Er ist das letzte große, entscheidende Wort Gottes. Wir haben gelesen, Jesus ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und in Kapitel 10, Vers 30, ich und der Vater, wir sind eins. Das ist übrigens auch die Antwort darauf, manche haben so Schwierigkeiten, wie bete ich denn jetzt? Bete ich jetzt zu Jesus oder bete ich zu Gott oder wie ist das eigentlich? Hier sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind eins. Sie haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse. Ja? Wie immer du es adressierst an dieser Stelle, es läuft immer richtig ein. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ich und der Vater, wir sind eins. Jesus ist die Selbstoffenbarung Gottes schlechthin. In Jesus können wir eins zu eins sehen, wie Gott ist. In Jesus offenbart uns Gott seinen Wesen, seinen Willen. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Wenn wir Jesus hören, hören wir Gott. Wenn wir Jesus aufnehmen, nehmen wir Gott auf. Und wenn wir Jesus ablehnen, lehnen wir Gott ab. So schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, wer den Sohn hat, der hat auch den Vater. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch den Vater nicht. Deshalb wird sich auch endzeitlich in dem religiösen Synkretismus und Mischmasch unserer Tage alles an Jesus entscheiden. Auf Gott können wir uns viel einigen. Da können wir vom Schweizer bis zum Islam, kriegen wir alle unter einen Hut, wenn wir es nur auf Gott reduzieren. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. Und deshalb sollten wir ganz bewusst in unserem persönlichen Zeugnis uns nicht darauf beschränken, allgemein von Gott zu reden, sondern immer wieder ganz klar von Jesus. Denn daran scheiden sich die Geister. Der Name Jesus heißt übersetzt, Gott ist Retter. Hier offenbart sich Gott uns also von einer ganz neuen, wichtigen Seite. Gott will nicht nur unser Schöpfer und unser Richter, sondern hier in Jesus zeigt er und schickt es uns im Namen Jesus als Botschaft. Gott will auch unser Retter sein. Und wir haben es im ersten Teil unseres Themas bei der Schöpfung ja schon angesprochen. Wir haben gesagt, diese Schöpfung ist eben nicht nur so schön und wunderbar und großartig und bis ins Kleinste hinweg ganz fantastisch konzipiert, sondern wir erkennen in der Schöpfung auch eine andere Linie. Die Linie des Fressens und Gefressenwerdens, die Linie von Schmerz und Tod. Und wir haben gesagt, die Welt ist eben nicht mehr so, wie sie aus der Hand Gottes hervorgegangen ist. Seit dem Sündenfall des Menschen lebt der Mensch in der Trennung von Gott. Seitdem sind wir Menschen von Geburt an, die Bibel sagt, Sklaven. Sklaven der Sünde und des Todes. Sklaven, das waren Menschen, und zum Teil sind es heute noch, es gibt heute immer noch Sklaven, ja, man will es kaum glauben. Aber Sklaven war damals im Mittelalter, im Altertum, ein ganz normales Rechtsinstitut. Sklaven wurden behandelt wie Sachen. Sklaven gehörten ihrem Herrn. Der Herr konnte mit den Sklaven machen, was sie wollten. Und die Sklaven hatten keinerlei persönliche Freiheit. Die konnten nicht sagen, wir fahren jetzt mal nach Adelboden. Die konnten nicht mal sagen, wir gehen jetzt schlafen. Die konnten nicht mal sagen, wen wollen wir heiraten. Sklaven waren komplett unfrei, gebunden, der Verfügungsgewalt ihres Herrn unterworfen. Und die Bibel sagt, wir sind von Geburt an Sklaven der Sünde und des Todes. Sklaven des Todes. Nichts ist so sicher wie der Tod. Wir können ihm nicht entrinnen. Auch wenn wir versuchen, mit lebensverlängernden Maßnahmen noch mit 130 dement und hilflos und sabbernd im Bett zu liegen. Das ist der verzweifelte Kampf von uns Menschen, irgendwie dem Tod doch noch ein Schnippchen zu schlagen. Aber wir sehen, es geht nicht. Wir können ihm nicht entrinnen. Und was wir versuchen, ist am Ende eine ganz, ganz traurige Kopie dessen, was Leben eigentlich ist. Sklaven des Todes. Und wir sind Sklaven der Sünde. Das heißt, wir kommen einfach nicht los von den alten Verhaltensmustern, die unser Leben zerstören, von den Abhängigkeiten und Süchten unseres Lebens, von unserem Egoismus. Haben Sie alleine mal versucht, irgendeine Spurrille Ihres Lebens zu verändern, irgendeine Gewohnheit, eine Abhängigkeit, da rauszukommen? Wie schwer das ist. Wir reden jetzt noch nicht mal von Alkoholismus, von Drogensucht. Wir reden nur von manchen unguten, zerstörerischen Lebensrillen, Lebensstrukturen unseres persönlichen Lebens. Da rauszukommen, aus so einer Spurrille. Da merken wir etwas von der Sklaverei der Sünde. Dass wir da nicht einfach so rauskommen und mal ein bisschen zusammenreißen. Sklaven führen ein Leben in Ketten. Sklaven haben ihre Freiheit verloren. Sklaven müssen tun, was ihr Herr ihnen sagt. Und hier setzt die Botschaft der Bibel an. Aus dieser Sklaverei können wir uns nicht allein befreien. Wir brauchen jemanden, der uns aus dieser Sklaverei befreit. Und es gibt ein ganz gesetzmäßiges Mittel, wie ein Mensch aus der Sklaverei befreit werden konnte. Er konnte freigekauft werden. Das ging. Man konnte einen Sklaven freikaufen. Und genau das hat Jesus getan. Die Bibel sagt, Christus hat uns losgekauft. Darum auch der Begriff Erlösung. Das heißt eigentlich Loskaufung. Christus hat uns losgekauft. An einer anderen Stelle heißt es, wir sind teuer erkauft worden. Gott hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das waren mal Zitate aus Galater 3, 13, 1. Korinther 6, 20, Kolosser 1, Vers 13. Das heißt, Gott hat ein richtiges Rechtsgeschäft geschlossen. Gott hat nicht einfach gesagt, ich bin Gott, ich kann machen, was ich will, ihr seid frei. Sondern Gott hat sich an das Recht gehalten. Gott ist die letzte Instanz der Gerechtigkeit im Universum. Wenn Gott sich an seine eigenen Gesetze nicht mehr hält, dann gibt es keine Gerechtigkeit, kein Recht mehr. Das erleben wir doch in unseren Tagen in der Flüchtlingsfrage, wo der Rechtsbruch von ganz oben ausgeht. Wo sich eine Regierung meint, über geltendes Recht einfach hinwegsetzen zu können. Und da hat Gott, obwohl er die Macht dazu gehabt hätte, gesagt, das tue ich nicht. Ich setze mich nicht willkürlich über das Recht hinweg, sondern ich muss in allem, auch in meiner Liebe, gerecht bleiben, in Übereinstimmung mit dem Recht. Und dieses Recht fordert den Tod des Sünders. Dieses Recht fordert, wenn jemand aus der Sklaverei befreit werden will, dann muss er losgekauft werden. Dann kann man ihn nicht einfach willkürlich mit Macht befreien. Und deshalb hat Gott diesen Rechtsanspruch, den Satan seit dem Sündenfall des Menschen an den Menschen hat, dass er der Gott, der Herr, der Fürst dieser Welt ist, dass das sein Vollmachtsbereich jetzt ist, der Vollmachtsbereich der Finsternis, selbst die schöne Schweiz. Dass Gott diesen Rechtsanspruch Satans akzeptiert und trotzdem überwindet, indem er dort am Kreuz Gerechtigkeit und Liebe, wie es im Psalm so schön heißt, Gerechtigkeit und Friede vereint, in einem Akt, indem er seinen Sohn stellvertretend sterben lässt, tut er der Gerechtigkeit Genüge, Schuld wird gesühnt, Kaufpreis wird bezahlt und trotzdem wird der Liebe genügt, dass Gott jetzt dieses Geschöpf zu sich zurücklieben und ihm den Weg zu sich zurückbahnen kann. Wer von uns hätte sich das ausdenken können? Dass Gerechtigkeit und Liebe Gottes sich hier derartig im Kreuz treffen. Und dass Gott nicht willkürlich handelt, sondern Gott sich selbst dem Recht unterwirft und trotzdem seine Liebe zum Ziel kommt. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus den Kaufpreis bezahlt und uns losgekauft aus dem Machtbereich der Finsternis. Sein Leben für unser Leben, das ist der Deal. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod überwunden für uns alle. Sein Leben für unser Leben, das ist Gottes Angebot an uns. Also, in seinem Sohn offenbart sich Gott jetzt nicht nur als der Schöpfer und der Richter, sondern in seinem Sohn offenbart sich Gott uns als unser Retter und Erlöser. Doch jetzt kommen wir an eine ganz entscheidende Weichenstellung. Unser Schöpfer und Richter ist Gott völlig unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht. In diese Grundbeziehung zu Gott werden wir einfach hineingeboren. Aber unser Retter und Erlöser wird er nur dann, wenn wir ihn auch als solchen haben wollen. Als Retter und Erlöser zwingt sich Gott uns nicht auf. Gott ist Retter und Erlöser. Aber ob er auch unser persönlicher Retter und Erlöser sein darf, das überlässt er unserer Entscheidung. Die Bibel sagt, Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer nicht aufmacht, bei dem trete ich die Tür ein. Nein, nein. Wenn jemand mir auftut, zu dem will ich eingehen. Das überlässt Gott tatsächlich unsere Entscheidung. Wir lesen in der Bibel, in Apostelgeschichte 16, ab Vers 25, von einem Kerkermeister, der diese Entscheidung in einer ganz bestimmten Nacht seines Lebens getroffen hat. Äußerlich war er der Chef des Gefängnisses. Und innerlich war er selbst ein Gefangener. Das macht mir wieder deutlich, wie all die großen unserer Welt in den großen Positionen, in den führenden politischen, wirtschaftlichen und sonstigen Positionen. Wie klein, wie abhängig auch diese sind. Dieser Kerkermeister war Chef des Gefängnisses und selbst ein Gefangener. Und nicht anders ist es bei den Führern dieser Welt. Eines Tages bekommt er neue Häftlinge. Und bei denen war es genau umgekehrt. Die waren äußerlich Gefangene, innerlich aber frei in Christus. Das ist diese Paradoxie, warum Paulus sagen kann, ich bin der gebundene Jesu Christi. Und er ist im Gefängnis, kann nicht machen äußerlich, was er will, und er ist freier als alle um ihn herum, die in scheinbarer Freiheit, in scheinbarer eigener Selbstbestimmung durchs Leben gehen. Und es zeigt sich immer wieder, diese Selbstbestimmung des Menschen ist nackte Sklaverei, gebunden an die Triebe, an den Egoismus, an die Süchte des Lebens. Und hier haben wir also diesen ganz interessanten Gegensatz. Der Herr über das Gefängnis, innerlich ein Gefangener. Und die Gefangenen, diese beiden, Paulus und Silas, innerlich frei. Und in dieser inneren Freiheit beten sie zu Gott und singen Gott Loblieder. Okay, sie fangen darin mit erst um Mitternacht an, also sie brauchten etwas Anlauf, wie wir ihn auch immer wieder brauchen, Situationen vor Gott zu bringen und klar zu kriegen. Aber ab Mitternacht, an der tiefsten Stelle der Dunkelheit, singen sie Gott Loblieder. Mitten in der Nacht, mitten im Gefängnis. Das ist das, was uns ja auch immer wieder unsere Geschwister in der Verfolgung so vorleben, dass wir da nur stehen und staunen können und denken, das hätte ich doch selber nie gebracht. Und dann geschieht ein großes Erdbeben. Die Wände beginnen zu wackeln. Und alle Gefängnistüren springen auf, öffnen sich. Und in diesem Moment, dieser Erschütterung dieses Erdbebens, in diesem Moment wird dem Kerkermeister klar, dass er es hier mit einer Offenbarung des lebendigen Gottes zu tun hat. Und ich dachte, ist das nur bei dem Kerkermeister so? Ist das nicht auch immer wieder in unserem Leben so? Dass die festen und sicheren und stabilen Gemäuer unseres Lebens kräftig erschüttert werden müssen, damit Gott sich uns wieder offenbaren und zu uns reden und uns erreichen kann? Sind nicht oft diese festen Gebäude unseres Lebens gleichzeitig unser Gefängnis? Und dann erschüttert Gott mal so kräftig dieses feste Gemäuer unseres Lebens, unserer Lebensplanung. Und in all dieser Unsicherheit und Zerbrechlichkeit unseres Lebens begegnet uns Gott. So ist es immer und immer wieder. Wir lesen hier von diesem Kerkermeister in Apostelgeschichte 16, Vers 30, da führte er sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Betet 20 Ave Maria, 30 Vater Unser, komm zur Beichte, tu dies, tu jenes. Was kommt da? Was für Listen hat sich die Religion ausgedacht, der religiöse Mensch? Auf die Frage, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was antwortet Paulus? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Glaube an den Herrn Jesus, das ist alles. Mehr braucht es nicht, um errettet zu werden. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer das Angebot Gottes von Karfreitag und Ostern, das stellvertretende Sterben und die Auferstehung Jesu, für sich persönlich annimmt, wer Jesus vertraut und sein Leben Jesus anvertraut, der betritt jetzt eine ganz neue Beziehungsebene zu Gott. Für den wird Gott zu seinem persönlichen Retter und Erlöser. Und damit tritt der Mensch auch in eine ganz neue Beziehung zu seinem Schöpfer. In eine Beziehung der Liebe und Vertrautheit, der Nähe und Geborgenheit. Für den wird Gott zum Vater. Wir lesen in Johannes 1, 12 bis 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern die aus Gott geboren sind. Wir lesen hier etwas von einem Recht. Das passt doch gut in unsere Zeit, oder? Rechte, darum geht's. Also ich habe immer wieder gestaunt, unsere Kinder, auch schon jetzt ganz früh in der Schule, werden denen ihre Kinderrechte vermittelt. Das ist heute ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob die Kinderpflichten da auch gelehrt werden, aber auf jeden Fall die Kinderrechte, die sind ganz groß. Und ja, dann stehst du vor deinem Steppke und dann erzählt er dir erstmal auch, was er für Rechte hat. Und es ist heute so, dass jeder Mensch so dieses Bedürfnis hat, mein Recht will ich durchsetzen. Und so oft haben wir die Situation, dass der Mensch sagt, mein Recht muss ich einklagen. Darum haben wir so eine Klageflut überall. Weil jeder meint, sein Recht einklagen zu müssen. Die Bibel redet von einem Recht, das wir nicht einklagen müssen, sondern das wir einfach nur annehmen, wahrnehmen müssen. Und das ist das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Leute, ich weiß nicht, wo ihr überall so Rechtsstreitigkeiten und Ansprüche und wo denkt, hier geschieht mir Unrecht und das ist ein Recht, was ich doch habe und so. Das ist das zentrale Recht, um das es geht. Ihr habt das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Und wie kann man dieses Recht wahrnehmen? Indem wir Jesus aufnehmen und an ihn glauben. So einfach, so schlicht ist es, dieses Recht wahrzunehmen. Und dann kommt es dazu, dass wir aus Gott geboren werden. Dann kommt Gott durch den Heiligen Geist in uns hinein und wir lesen in Römer 8, dass sich der Heilige Geist mit unserem Geist verbindet und neues Leben in uns zeugt, einen neuen geistlichen Menschen. Ein Kind Gottes werden wir dann. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen. Kinder Gottes sind nur solche, die Jesus aufgenommen haben und aus Gott geboren sind. Ich staune immer wieder über den Papst. Wenn er dann so steht und über die ganze Welt hinaus spricht, ihr alle seid Kinder Gottes. Was für ein Irrtum. Was für ein Irrtum. Nein, wir sind nicht alle Kinder Gottes. Die Bibel sagt, Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid Kinder des Teufels. Oh oh. Das ist ganz anders als unsere religiöse Romantik und unser religiöser Selbstbetrug. Es gibt Kinder Gottes und es gibt Kinder des Teufels. Und wie wird man vom Kind des Teufels zum Kind Gottes? Indem man Jesus aufnimmt. Geschöpfe Gottes sind alle Menschen. Kinder Gottes, nur diejenigen, die Jesus als den Herrn und Erlöser ihres Lebens aufgenommen haben. Und deshalb sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zu Gott als Schöpfer und Richter kommt jeder Mensch. Kraft natürlicher Geburt. Zu Gott als Vater kommt ein Mensch nur durch Jesus. Kraft geistlicher Neugeburt. Wir lesen in Galater 4, Vers 6, Gott sandte den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Und dieser Geist macht jetzt was. Der da ruft, aber lieber Vater. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann schenkt Gott dir seinen Geist. Und durch diesen Geist wirst du ein Kind Gottes. Du wirst aus Gott neu geboren. Und in diesem Geist schenkt dir Gott eine völlig neue Beziehung zu sich selbst. Eine Beziehung, die du vorher nie hattest. Bevor ich zum Glauben kam, habe ich immer auch an Gott, an seine Existenz geglaubt. Habe ich nie bezweifelt. Und ich habe sogar in der Kinderstunde und Jungschau die Bibel gelesen. Und als ich zu so einem Bibeltest in der Jungschau kam, obwohl ich das ganze Jahr nicht da war, habe ich dieses Bibelquiz gewonnen. und ich hatte keine Beziehung zu Gott und habe ein Bibelquiz gewonnen. Überlegt euch das. Ja, ist doch ein Hammer. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann, als ich Jesus aufgenommen habe in mein Leben, mit einmal, bing, mit einmal habe ich die Bibel mit ganz anderen Augen gelesen und habe zu Gott geredet und eine Beziehung gehabt. Vorher war es wie Jurastudium und dann war es Beziehung. Also, in diesem Geist schenkt Gott uns eine völlig neue Beziehung zu sich selbst. Eine Beziehung der Liebe und der Vertrautheit, der Nähe und Geborgenheit. Eben die Beziehung eines liebenden Vaters zu seinem Kind. Dieser Ausdruck aber, der kommt aus dem Aramäischen, der Sprache, die Jesus Jünger damals gesprochen haben. Und es ist die liebevolle Anrede, quasi die Koseform für Vater. Im Deutschen würden wir dieses Wort aber mit Papa wiedergeben. Das klingt in der Lautierung von aber ja auch so ein bisschen mit, ne? Aber, Papa, da merken wir, das ist so eine Linie. Ich war vor einiger Zeit bei Freunden in der Gemeinde und auch bei ihnen zu Hause und dann haben wir zusammen gebetet. Und dann fing die an zu beten, lieber Papa, wir danken dir. Und dann ging es los, lieber Papa, Papa, du hast, und ich saß daneben und dachte, Dann habe ich darüber nachgedacht und dann dachte ich, Ja, die haben dieses Vorrecht, zu Gott Papa sagen zu dürfen. So richtig kindlich zu 100% für sich in Anspruch genommen. Aber, lieber Vater, Papa. Also das müssen wir uns jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir dürfen Vater, lieber Vater, Papa zu Gott sagen. Wir dürfen den Schöpfer des Universums, den Gott aller Götter, den König aller Könige, den Herrn aller Herren mit Papa anreden. So nah, so vertraut will Gott und sein. Und um das zu verstehen, werfen wir jetzt nochmal einen Blick in den Thronsaal dieses Gottes. Wir lesen davon in Offenbarung 4. Und ich sah, siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Jetzt kann der Johannes hineinschauen in die Himmelswelt. Eine Tür war geöffnet. Wow. Und dann hört er die Stimme, komm hier herauf. Sogleich war ich im Geist, nicht im Körper, im Geist dort in dieser himmlischen Welt. Und er darf im Geist jetzt in den Thronsaal Gottes eintreten. In den Thronsaal Gottes, von dem Gott aus das ganze Universum regiert. Und er sagt, siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, da war das Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardes und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Etwas von der Buntfarbigkeit Gottes, nur am Rande. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones, rings um den Thron, 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Das erste glich einem Löwen, das zweite einem Stier, das dritte einem Menschen und das vierte einem Adler. Und diese 4 lebendigen Wesen hatten jeweils 6 Flügel. Sie sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt. Und im Kapitel 5, Vers 11 geht der Blick noch ein Stück weiter und ich sah, ich hörte eine Stimme, vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und die Zahl der Engel war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Und dann öffnet sich die Tür zu diesem Thronsaal. Und ein kleines Kind springt in diesen Thronsaal, rennt vor bis zu dem Thron und setzt sich auf den Schoß des Königs. Das ist unsere Stellung, das ist unser Vorrecht zu diesem Herrn aller Herren. Als kleine Kinder, als Kinder Gottes hinzutreten dürfen. Und wir müssen nicht im Thronsaal dann weit weg und ja, das ist ja alles, na klar, die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, das wollen wir alles stehen lassen, natürlich, das gehört dazu. Aber unser Vorrecht ist es, durch diesen ganzen Thronsaal hindurch flitzen zu können und unserem Vater auf den Schoß zu springen und mit ihm über alles zu reden, was uns gerade beschäftigt. Deshalb heißt es im Hebräerbrief, lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Es gibt einen Thron der Weltherrschaft, einen Thron des Gerichts. Und dieser Thron Gottes, der der Thron der Weltherrschaft ist, der Thron des Gerichts ist, dieser Thron Gottes darf für uns sein, der Thron der Gnade, zu dem wir mit Freimütigkeit jederzeit hinzutreten dürfen, weil der, der auf dem Thron sitzt, unser Papa ist, unser Vater. Die Jünger bitten Jesus, lehre uns beten. Und Jesus beginnt dieses große Modellgebet mit den Worten, unser Vater im Himmel. Wir haben daraus die so sakrale Formulierung gemacht, Vater unser. Damit wir es möglichst aus dem Leben rausziehen und uns für irgendeiner religiösen Formel machen, aus dem Lateinischen, Paternoster, klar. Unser Vater, das ist die Anrede, mit der Jesus dieses Modellgebet beginnt. Und wenn wir zu Jesus stehen und sagen, Herr, lehre uns beten, wie können wir zu diesem Gott reden? Dann sagt Jesus uns, fang dein Gebet an mit unser Vater, mein Vater. Und der Apostel Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 14, ich beuge meine Knie vor dem Höchsten, vor dem Herrn aller Herren, vor dem großen Herrscher. Stimmt alles. Aber Paulus schreibt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Das ist das Große. Gott möchte nicht nur unser Schöpfer und Richter, unser Retter und Erlöser, er möchte auch unser Vater sein. Das ist die größte und tiefste Beziehung, die ein Mensch überhaupt zu Gott haben kann. Gott, mein Vater. Ich weiß nicht, was Sie für einen Vater hatten. Meine Kinder hatten es mit ihrem Vater eher schwierig. Ja, das ist humoristisch formuliert, aber es ist leider wahr. Ich denke immer wieder, Herr, schenkt doch die Gnade, dass durch die Verkrümmung dessen, was ich als Vater bin, sie trotzdem in der Blick nicht verbaut wird zu dir als dem Vater. Und das Schöne ist, wir lesen ja hier bei Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft auf Erden ihren Namen hat. Das heißt, Gott ist eigentlich das Original des Vaters, das Urbild. Und alle Vaterschaft auf Erden ist nur ein ganz schwaches Ab, ja oft Zerrbild dessen, was diese Vaterschaft Gottes als Urbild bedeutet. Gott ist das unverfälschte Urbild eines Vaters, voller Liebe und Barmherzigkeit, Weisheit und Geduld. Zu ihm können wir kommen, mit all unseren Fragen und Zweifeln, Nöten und Ängsten. In seinen Vaterarmen finden wir Trost und Geborgenheit. Er liebt uns, wie uns niemand sonst liebt. Wir dürfen immer zu ihm kommen. Er hat immer Zeit, immer ein offenes Ohr für uns. Von welchem Vater könnte man das sagen? Liebe und Vertrautheit, Nähe und Geborgenheit. Das alles dürfen wir als geliebte Kinder in der Beziehung zu Gott als unserem Vater erleben. Gott will dein Vater sein. Die Bibel sagt noch viel darüber, was Gott alles für uns ist und sein will. Deshalb werden wir dieses Thema ja auch noch fortsetzen. Aber dieses eine ist durch nichts zu toppen. Wir dürfen Vater zu Gott sagen. Amen.
Als Holger diese Stelle aus Römer 8, 16 vorgelesen hat, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, da habe ich mal kurz nachgeschaut, was im Grundtext hier steht. Hier steht eigentlich, der Geist mitbezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und mir kam dazu ein Bild aus der Schöpfung, das Bild einer Zeugung. Wenn wir die Eizelle haben und jetzt kommt eine Samenzelle an die Eizelle ran und die Samenzelle dringt in die Eizelle hinein, dann wird ja daraus zuerst mal eine Zelle. Und so ähnlich stelle ich mir das ein bisschen vor, wenn unser Geist da ist, aber der Geist Gottes noch nicht drin ist, dann ist dieser Geist noch ein glimmender Docht oder etwas, was halt noch kein Leben in sich hat. Und jetzt dringt da, und natürlich mit Zustimmung, ja, der Geist Gottes hinein und das Ganze wird eins. Und wir wissen, wie es dann weiterläuft. Diese eine Zelle teilt sich. Es gibt einen Zweizeller, einen Vierzeller und das Ganze wächst. Ich möchte noch zwei Geschwister bitten, mit uns zu beten.
Lieber Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk, dass du in diese Welt gekommen bist. Freizukaufen und uns zu deinen Kindern, deinen Söhnen zu machen. Was für eine Gnade und was für ein Vorrecht. Und nicht nur irgendwie so pro forma, sondern wirklich real, erbschaftsberechtigt, Anteil zu haben an deinem Leben, an deiner Heiligkeit, an der Qualität deines Lebens, aufgenommen zu sein in deinem Lebensbereich. Und auch Dank, dass wir unser Leben auch ausrichten. Du weißt auch, wo Einzelne diesen Schritt vielleicht noch nicht gegangen sind, ihr Herz noch nicht geöffnet haben. Danke, dass du wirksam bist durch deinen Geist, durch dein Wort. Danke, dass du anklopfst und danke, dass es möglich ist, Ja zu sagen. Amen.
Amen.
Ja, lieber Vater, ich möchte dir von Herzen danken für das vorbereitete Wort heute Morgen. Es war gut. Unsere Festungen und Banken, die auf dem Schneemann geraten haben, durch dich richtige Spur führen. Danke, dass du ein lieben und gütiger Vater bist, der es immer gut mit uns meint. Lass uns unsere Wege erkennen, auch wenn sie schwierig sind, dass sie von dir gewollt und geplant sind. Danke, dass du uns Mut machst, auf dem Weg zu bleiben, unsere Geschwister zusammen in der Gemeinschaft. Danke, dass wir Brüder haben, die dein Wort voll richtig verbringen. Sie der meisten persönlichen Worten zu uns. Danke, dass du sie bevollmächtigst in der Reihe. Genau die Situation in unserem Leben zu treffen. Du fragst zur Veränderung, zur Korrektur. Wir loben dich und preisen dich über deine Größe, über deine Allmacht, über deine Liebe zu uns, zu allen Menschen. Gelobt sei dein Name. Amen.
Amen.